Willkommen aus dem Backstage im Bühne frei Podcast. Hier bekommst du Impulse, wie du deine Stimme, dein Mindset und deine Wirkung stärkst. Auf der Bühne, im Business und in deinem Leben. Ich bin Anna, Mentorin für souveränes Auftreten, klare Kommunikation und echte Präsenz. Gemeinsam mit spannenden Experten und Expertinnen oder alleine nehme ich dich mit hinter die Kulissen.
Ja, wir starten schon schmunzelnd und lachen in unsere Podcast-Folge aus dem Backstage. Jochen Bethke ist wieder bei mir und ich freue mich sehr darüber, Jochen, dass du heute zu mir zugeschaltet bist in mein Backstage. Und wir haben gerade auch schon ein bisschen lachen dürfen über uns selbst. Und das ist immer schön, wenn man Selbstironie beherrscht. Genau. Und ich freue mich, dass ich das mit dir machen darf heute. Wir haben uns heute das Thema ausgesucht, Bühne. Also Bühne ist ja in diesem Podcast das Thema. Und gleichzeitig Bühne und Hochsensibilität. Bevor ich mit der Einstiegsfrage starte, möchte ich natürlich auch dir erstmal die Möglichkeit geben, Hallo zu sagen. Hi Jochen, wie geht's dir?
Hallo liebe Menschen, hallo liebe Anna und liebe Menschen da draußen. Ja, wir haben es gerade geschafft, dass wir jetzt in diesen Schmunzelzustand gekommen sind, in dem wir gerade einen kleinen hochsensiblen Konflikt miteinander hatten, den wir aber ganz schnell aufgeklärt haben und auch ganz schnell herausgefunden haben, warum das so war. Und vielleicht haben wir den auch gerade konstruiert, damit wir gerade ein super Beispiel haben, an dem wir das erklären wollen, worüber wir heute reden wollen. Insofern finde ich das genau richtig. Alles im Leben passiert so, wie es sein soll, und das passierte gerade auch so.
Sehr, sehr schön. Genau. Jochen und ich kennen uns jetzt schon einige Monate, wenn nicht sogar, ja, zwei, ich weiß nicht, anderthalb.
Keine Ahnung, was du beim letzten Mal schon erzählt.
Exakt ein Jahr, und hatten heute unseren ersten Disput, sozusagen ersten kleinen Konflikt, und darüber mussten wir gerade schmunzeln. Wenn es die Zeit und die Gelegenheit erlaubt, werden wir darüber berichten. Bevor wir das aber tun, meine Einstiegsfrage, wie ich gerade gesagt habe, wie ich es gerade angekündigt habe. Lieber Jochen, Hochsensibilität und Bühne, beziehungsweise der Ruf nach Bühne, nach Rampenlicht, nach Sichtbarkeit, ist das ein Widerspruch?
Nein. Sehe ich nicht so. Es könnte ein Widerspruch sein, wenn man Begriffe falsch verwendet und sagt, dass hochsensible Menschen überhaupt nicht in solche Reizüberfluteten, in solche Situationen gehen können, bei denen unglaublich viel mit ihnen passiert. Und hochsensibel bedeutet jetzt nicht, dass Menschen introvertiert oder in sich gekehrt sind oder gar nicht mit der Welt klarkommen, sondern hochsensibel bedeutet eben bestimmte Eigenschaften, die wir gleich noch besprechen werden. Also für mich ist es nicht, schließt sich das nicht aus. Ganz im Gegenteil, es gibt ganz hochsensible Menschen, die auf die Bühne gehen wollen und auch hingehören. Die müssen eben vielleicht für sich innerlich nur ein paar Spielregeln beachten, was da auf sie zukommt und wie sie damit umgehen können. Also für mich ist es kein Widerspruch. Und ich finde sehr gut, dass wir heute uns diese Folge ausgesucht haben, weil wir, glaube ich, sozusagen aus unserer beider Hochsensibilität, die gerade ein wenig geknallt hat, zeigen können, worauf Menschen achten sollten, wenn sie als hochsensible Menschen auf der Bühne sind.
Genau, ja, das wollte ich gerade auch erwähnen. Was befähigt uns dazu, überhaupt über dieses Thema zu sprechen heute, oder warum haben wir uns diesem Thema gewidmet, ist einfach die Tatsache, dass wir uns beide in dieser Hochsensibilität sehen, darüber bereits recherchiert und gelesen haben und uns informiert haben, jeder und jeder auf seine Weise, auf ihre Weise. Und das ist jetzt interessant zu sehen, dass wir mal gucken, ob wir da Nenner gemeinsame finden. Und vielleicht, bevor wir in die Definition, vielleicht auch in die wissenschaftliche Definition einsteigen, Jochen, ich hätte gerne eine Story, eine persönliche, aus deiner Erfahrung, Lebenserfahrung. Ich habe gerade die Frage gestellt, es ist ein Widerspruch, die Bühne und die Hochsensibilität. Du warst ja, das haben wir schon erzählt, in mindestens zwei Folgen, in deiner beruflichen Vergangenheit Führungskraft und hast sicherlich öfter vor Menschen gesprochen oder such dir eine andere Situation aus, wo du wirklich vor Menschen standst und gesprochen hast, also eine sogenannte Bühne bedient hast oder den Raum auf der Bühne gehalten hast. Wie war das für dich? Erklär das mal vielleicht, wenn du jetzt, da können wir auch dann gleichzeitig in die Definition gehen, wäre es für dich anders, wenn du jetzt keine Hochsensibilität aufweisen würdest? Wie würdest du das jetzt heute mit deinem heutigen Kenntnisstand beurteilen?
Ja, das ist das, was wir gerade herausgefunden haben, dass es Sinn macht, die Begriffe, über die wir reden wollen, anhand eigener Erlebnisse zu besprechen. Und wir werden gleich hinter die Definition dazu finden. Aber ich finde, eine Eigenschaft von mir als hochsensibler Mensch ist, dass ich überreagiere in Situationen. Dass ich leicht gereizt bin, wenn Menschen mich nicht verstehen oder wenn ich glaube, kritisiert worden zu sein. Also wenn ich als hochsensibler Mensch einen Vortrag halte, dann muss ich immer für mich persönlich darauf achten, ob ich mit dem, was ich jetzt dort tue, die Menschen nicht überfordere mit dem, was ich tue. Weil ich sozusagen eine Geschichte und eine Vernetzung und eine Verbindung miteinander mache, die nur Menschen mit diesem Profil so sehen und auch nur so verstehen können. Also das erstmal nur als Vorbemerkung. Also wenn ich einen Vortrag halte, an dem ich merke, den habe ich vorbereitet mit 1000 Verästelungen und mit Schnörkeln hier und mit Vernetzung rauf und runter, dass ich dann realisiere, dass Menschen dem so nicht folgen können. Und zwar nicht, weil sie dumm sind, sondern weil sie einfach die Welt anders wahrnehmen. Das heißt, hochsensible Menschen tendieren dazu, Menschen mit ihrem Gedankenmodell, mit ihrem Bild leicht zu überfordern, ne? Und dann für sich persönlich enttäuscht zu sein, wenn die anderen Menschen das nicht verstehen. Ne? So sagen dein Motto, ey, das musst du doch längst verstehen, ich habe es dir doch gerade erklärt. Nein, können sie nicht verstehen, weil sie anders sind. Und das dann leicht dazu führt, ich erinnere mich an Situationen, ganz konkret an einen Vortrag, in dem ich auch so eingestiegen bin. Ich bin eingestiegen in eine Rede mit einer Metapher über Geschichten und habe das erzählt, ne? Und dann hat mich da einer kritisiert und da bin ich böse dazwischen gefahren. Ich war enttäuscht darüber, dass er mein Modell nicht verstanden hat und enttäuscht darüber, dass er mich dafür kritisiert hat und habe dann dafür überreagiert. Also ich glaube, das sind so Dinge, die damit zu tun haben, dass hochsensible Menschen eine besondere Wahrnehmungsfähigkeit haben, ne? Die zu Überreaktion führt. Und das ist sozusagen die Herausforderung dazu, dass man, wenn man als hochsensibler Mensch Vorträge vorbereitet, sich darauf einstellt, es gibt 80% der Menschen, die können meine verqueren, will ich gar nicht sagen, aber können meine vernetzten Gedanken gar nicht verstehen. Die sind anders. Ne? Und nur weil sie anders sind, ne, und das sagen, muss ich die nicht kritisieren, weil in deren Sicht haben die das nicht verstanden. Ja, die sind überfordert gewesen, die reagieren so. Und hochsensible Menschen haben nicht nur die Eigenschaft, diese Dinge miteinander zu vernetzen, sondern die haben auch ein ausgesprochen schnell reagierendes Warnsystem, ne, was Kritik angeht, was Dinge von außen angeht. Und ich glaube, das ist die Herausforderung, die hochsensible Menschen haben.
Okay, zwei Rückfragen dazu, die mir jetzt gerade, wenn ich mich in die Zuhörerschaft versetzen möchte, also in einen Menschen, der jetzt diese Eigenschaft nicht hat, dieses Profil, wie du das nennst, überlege ich, aus deiner Definition sind mir zwei Dinge aufgefallen. Das eine ist Überreizung, provokant formuliert, sind wir zickiger, Fragezeichen, also das, was man Frauen gerne zuschreibt. Und das zweite Thema, dieses Dinge anders miteinander vernetzen, vielleicht auch Dinge anders begreifen, ja, vielleicht eine Art Begabung dafür zu haben, Dinge anders oder besser zu verstehen als andere. Genau, die zwei Fragen hätte ich, also Rückfragen hätte ich dazu.
Ja, also wir haben uns gerade auch darüber unterhalten, dass es zum Thema Hochsensibilität gibt. Es gibt so viele Theorien dazu, wie Menschen sich damit beschäftigen. Es gibt gewisse Grundkonsens, auf die man sich verständigen kann und dann sieht das jeder wieder ein bisschen anders. Ne? Also ich habe für mich persönlich, ich bin sozusagen auch ein hochsensibler 68-jähriger Mann, der mit dieser Eigenschaft lange durchs Leben läuft und auch lange an sich selbst geforscht hat und auch viele Bücher dazu gelesen hat. Und ich habe jetzt aktuell eine Sicht der Dinge, die mich persönlich überzeugt, weil sie auch meiner Wahrnehmungsfähigkeit entspricht. Und die kann man jetzt ungefähr so ausdrücken. Viele Menschen können schon mal sich damit beschäftigt haben, dass wir da oben im Hirn zwei Hälften haben, ne? Also die linke und die rechte Gehirnhälfte. Die sind beide gut und richtig. Die sind aber in der Mitte mit so einem Corpus callosum, heißt das, mit so einem Band miteinander verbunden. Das heißt, man kann dann hin und her switchen. Und diese linke Seite ist tendenziell eher für analytisches, strukturelles, logisches Denken zuständig. Und die rechte Gehirnhälfte ist eher für musisches, kreatives, wahrnehmendes, bildhaftendes, miteinander verbindendes verbunden. So. Also man kann sich Dinge gut merken, wenn man sozusagen analytische Dinge auf der linken Hälfte kann man sich gut merken, wenn man mit der rechten Gehirnhälfte sich mal Metaphern und Bilder macht, mit denen man das verbinden kann. So, ich mich überzeugt gerade im Moment die Sicht, dass hochsensible Menschen eher dazu tendieren, die Welt aus dieser rechten Gehirnhälfte wahrzunehmen, aus dieser übersprudelnden, auf dieser sofort miteinander vernetzenden Welt, dass diese so Menschen, die mit der linken Gehirnhälfte agieren, logisch A, B, C, D aufnehmen und Menschen mit der rechten Gehirnhälfte sofort alles miteinander verbinden können und dann sozusagen dazu tendieren, dass sie dann eben abschweifen mit ihrem Thema, dass sie von Hölzchen auf Stöckchen kommen und nicht verstehen, dass andere Menschen so nicht sind. Wobei, wie gesagt, wir müssen einfach mal sagen, es gibt kein Gut oder Falsch. Es gibt, die einen sind nicht besser als die anderen, sondern es gibt nur unterschiedliche Wahrnehmungskanäle. Und das ist sozusagen für mich die Haupterkenntnis ist, dass das dazu führt, dass Menschen mit der rechten Gehirnhälfte Dinge anders wahrnehmen. Das heißt jetzt nicht, das ist auch ein Missverständnis, das heißt nicht, dass die mehr wahrnehmen. Also unser menschliches Gehirn ist nur in der Lage, ganz bewusst einen bestimmten Teil aufzunehmen. Bei denen fehlt aber die Fähigkeit zu filtern, auszusuchen. Also ich entsinne mich an Situationen, wenn ich einen Vortrag halte, und links irgendwo unterhalten sich zwei Leute, dann kann ich das nicht ausblenden. Dann ist das für mich so bestimmend und so störend, dass ich da intervenieren muss. Und es gibt Menschen, die können das anders haben. Also ich kann zum Beispiel aus meiner Erfahrung sozusagen in der Rede habe ich das. Das habe ich aber auch, wenn ich im Café irgendwo sitze. Wenn ich im Café irgendwo sitze und am Nachbartisch unterhalten sich zwei Menschen zu laut, kann ich das nicht ausblenden. Also das soweit zumal so ganz kurze Erklärung. Rechte Gehirnwahrnehmung bedeutet, umfassender, gefühlsmäßiger, vernetzender wahrzunehmen. Und es bedeutet dazu, dass sie eben das, was andere Leute ausfiltern können, nicht machen können. Und das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, die hochsensible Menschen auch auf der Bühne haben müssen, dass sie für sich erkennen, ja, ich muss einen Weg finden, wie ich sozusagen diese, ich kann jetzt nicht alle zurechtweisen, die dazwischen reden, sondern ich muss einen Weg finden, zu wissen, ah, es ist so, und einen anderen innerlichen Weg finden, wie ich damit klarkomme. War das zu theoretisch?
Nee, alles super. Also ich, ich würde gerne gleich auf den Weg zurückkommen, wie wir den Weg finden, dann doch, für die Leute, die unbedingt nicht nur wollen, auf der Bühne stehen wollen, sondern auch teilweise müssen, aufgrund ihrer, aufgrund ihres Jobs oder wie auch immer. Und diesen Weg zu beschreiben, ein paar Tipps mitzugeben, da würde ich gerne zum Schluss dann kommen oder gleich. Ich würde gerne noch ein paar Sachen ergänzen aus meiner Erfahrung erstens und zweitens aus Inhalte, die ich jetzt auch schon gelernt habe oder mir angeeignet habe, recherchiert habe. Und zwar, genau das mit den Filtern kann ich komplett bestätigen, das kenne ich auch so, dass es Menschen einfach, gerade hochsensible Menschen, manchmal sagt man mehr hören, mehr sehen und mehr fühlen und vielleicht auch mehr riechen. Und gleichzeitig ist es nicht so, dass wir mehr davon haben oder mehr wahrnehmen, sondern genau, wir haben diese Filter nicht. Es gibt einen Professor, der heißt Professor Dr. Elb, den verfolge ich gerne zu diesem Thema. Der hat zum Beispiel vor kurzem eine Untersuchung gemacht und hat Hochsensible einem Lärm unterzogen im Vergleich zu anderen Menschen und hat festgestellt, dass beide gleich gut hören. Also die Annahme, dass Hochsensible besser hören können, ist falsch. Das war früher mal, es wurde früher mal gesagt, dass die Hochsensiblen auch besser hören, besser sehen, also dass die Sinne besser ausgeprägt sind. Es geht nicht um besser, sondern die Wahrnehmung ist eine andere. Genau das, was du gerade gesagt hast. Das heißt, irgendjemand im Vortrag, du sitzt als Zuschauer im Raum, genau, versuchst dem Vortrag zu folgen. Und links neben dir unterhält sich jemand und dieses Gespräch links neben dir kannst du einfach nicht ausblenden. Da fehlt dir einfach ein Filter. Das heißt, du nimmst alles auf, die Wahrnehmung ist einfach viel breiter, viel Intensität. Da gibt es Beispiele aus dem Alltag, zum Beispiel, wenn wir einen Film gucken, was uns besonders traurig macht, da sind wir besonders traurig. Wenn wir Musik hören, sich in uns in die Kunst verlieben, auch das, auch ein Blick und Gespür, Gefühl für Ästhetik, sei es in der Kunst, sei es in der Musikwelt. Im Essen, auch das ist etwas, was wir intensiver wahrnehmen. Bei jedem unterschiedlich ausgeprägt, nicht alle gleich, das hast du ja schon gesagt. Sogar das Gefühl nach Schmerz kann bei Hochsensiblen stärker ausgeprägt sein als bei den Nicht-Hochsensiblen. Oder das Gefühl nach Hunger und Durst. Das heißt, wenn ich jetzt als hochsensible Hunger habe, springe ich die schneller an die Gurgel, als wenn du, als wenn jemand, der keine Hochsensibilität in diesem Thema aufweist. So. Und das ist vielleicht auch ein guter Tipp, gerade für die Eltern, die zuhören, für die Eltern von Kindern, von denen man meint, die spüren mehr. Kratzige Hose oder der kratzige Pullover ist keine schlechte Laune vom Kind, sondern dass der Tastsinn ist da nicht stärker ausgeprägt, sondern die Wahrnehmung ist so massiv, also der spürt, das Kind spürt das so intensiv, dass der Pulli so kratzt, dass er sich mit keiner Schokolade der Welt von diesem Gefühl abbringen lässt. So, das ist vielleicht ein Beispiel jetzt auch für den Alltag, auch im Familienalltag, weil ich das auch zu Hause hier habe und jeden Tag mit dieser Herausforderung manchmal ja Lösungen suchen darf. Wie kommt man zurück zu dem Thema Bühne und Vorträge halten, beziehungsweise wir haben ja das Gespräch mit der Eingangsfrage gestartet, ist das ein Widerspruch, wenn man gleichzeitig beides in sich trägt, ne? Also nicht nur der Ruf nach Sichtbarkeit, sondern vielleicht kommst du in eine Situation und dann stellt sich die Frage, bin ich überhaupt fähig, bin ich überhaupt als hochsensibler Mensch in der Lage, vor Menschen zu stehen, zu sprechen, ein Meeting anzuleiten, einen Vortrag zu halten, diese auch der Kritik ausgesetzt zu sein. Und es muss ja gar nicht so weit kommen. Manchmal nehmen Hochsensible auch Stimmungen, Schwingungen im Raum anders wahr, als das, bevor es überhaupt zu einem gesagten Wort kommt. Ein Blick, jeder Blick wird anders gewertet, intensiver gewertet und. Lass uns vielleicht mal gemeinsam aus dieser Baustelle einen Lösungsweg versuchen aufzuzeigen. Wie kriegen wir denn die Kuh vom Eis jetzt? Also es ist alles schwer und alles blöd und wir kriegen alles viel intensiver. Genau. Kostet uns natürlich auch viel mehr Energie, das kommt noch dazu. Wir sind am Abend einfach müder als vielleicht jemand anders. Und trotzdem ist es so, dass wir uns das eingestehen können und dürfen, dass wenn die Bühne ruft, dass wenn, weiß nicht, der Job es verlangt und du das auch machen möchtest, wenn du dir die Verantwortung tragen möchtest, soll ich mir das jetzt verbieten, weil es einfach zu schwer ist? Oder wir zeigen oder versuchen, Wege aufzuzeigen, ja, wie es dann doch geht, ohne da jetzt einfach zu Hause zu sitzen zu bleiben, auf der Couch sitzen zu bleiben und sagen, jetzt bin ich hochsensibel und das ist so, Punkt.
Nein, das ist natürlich nicht die Lösung, ne? Wobei, du hast es jetzt gerade gut ausgeführt mit der Wahrnehmungsfähigkeit von hochsensiblen Menschen. Also gehen wir mal davon aus, alle Menschen können einen Faktor 100 da draußen wahrnehmen. Ne? Dann können Hochsensible und nicht Hochsensible 100 wahrnehmen. Ne? So. Nur die Hochsensiblen nehmen es intensiver wahr. Das, was sozusagen theoretisch alle anderen auch wahrnehmen könnten, nehmen sie intensiver wahr. Das führt für mich dazu, dass eben ich als Hochsensibler unglaublich euphorische, tolle Gefühle über eine schöne Naturstimmung haben kann, dass ich mich sozusagen im Sonnenuntergang total wohlfühle, dass ich da spüre, was in mir passiert, dass ich Kunst genießen kann, dass ich sinnlich, ästhetisch schöne Dinge besonders gut genießen kann, dass ich schöne Geschichten mag, gute Musik, guten Wein, einen hohen Geschmackssinn habe, also nicht nur Wein, Rotwein von Weißwein unterscheiden kann, sondern auch oder Geschmacksnoten habe, mit denen ich das machen kann, so dass wir erstmal davon ausgehen sollen, die Menschen sollen sich auf gar keinen Fall verbiegen, so zu sein, wie sie sind. Diese Fähigkeit, ne, die sozusagen vielleicht eine, wenn wir so wollen, eine Behinderung im Leben ist, in der wir nicht auswählen können, ist ja auch ein riesiger Schatz. Also die Welt auf diese Art und Weise wahrzunehmen, ist ja was anderes. Ich entsinne mich daran, dass ich mal in einem Griechenland-Urlaub den schönsten Sonnenuntergang vor mir gesehen habe und da fast abgedreht bin innerlich. Und neben mir saßen vier Jugendliche, die haben auf ihrem Handy gedaddelt. Da habe ich noch gedacht, hallo Leute. Ja, jetzt weiß ich aber, die nehmen nicht, die nehmen das so nicht, die könnten das, die sehen den Sonnenuntergang, haben aber nicht die gleiche Gefühlsstimmung dabei. Also das Erste ist mal zum Beispiel, wenn ich als Hochsensibel auf die Bühne gehe, dass ich mir auch in der Vorbereitung dessen auf gar keinen Fall diese übersprudelnde Energie, diese Wahrnehmungsfähigkeit nehmen lasse. Ne? Und jemand, der auf diese Art und Weise eine Geschichte wahrnimmt, kann sie ja auch ganz anders darstellen als jemand, der nicht so viele Gefühle damit verbindet. Ne? Also wir werden noch in einer Folge mal auf die Themen kommen, wie man eine gute Rede vorbereitet. Und eine gute Rede hat immer was zu tun mit einer Story. Ne? Und in der Regel, ja. Wir werden das irgendwann machen, wird sein, am besten sind Vorträge mit einer eigenen Story. Ne? Also mit einer eigenen Story. Und wenn ich jetzt nur die Fähigkeit habe, so viel wahrzunehmen, ist das ja ein Riesenschatz, den ich unterbringen kann. Das heißt also, die erste Hilfestellung für Menschen ist, ja, Hochsensible gehören auf die Bühne. Sie gehören auf die Bühne mit ihrer übersteigerten Wahrnehmungsfähigkeit, indem sie die Geschichte so ausmalen können. Jetzt kommt aber sozusagen die Erwartung, darf es dann aber nicht so hoch sein, dass jeder ich erzähle hier gerade was sprühend vor Begeisterung, dann darf ich nicht erwarten, dass die anderen auch alle vor Begeisterung spüren. Wenn Sie das hören, sondern ich muss einfach damit rechnen. Ja,
Der Applaus fällt doch nicht so laut aus, wie ich jetzt dachte.
Ganz nett, was der Typ da erzählt, aber die können sozusagen diese nicht wahrnehmen. Das heißt, das sind
80 nicht, aber 20 schon.
Ja, aber 20 schon so. Das heißt, die 20 sind ja schon da. Genau. Das heißt also wir wollen ja Hilfestellung geben. Die Hilfestellung ist, haben wir beim letzten Mal schon gesagt, authentisch, sei authentisch, so wie du bist, authentisch mit dir und mit der Situation. Jetzt heißt hochsensibel, sei authentisch mit dir, realisiere, dass du ein so starkes Wahrnehmungsfähigkeit hast, berücksichtige aber, dass 80% der Menschen aus genetischen Umständen das nicht haben, sodass du nicht enttäuscht sein darfst, wenn dein sprühender Vortrag 80 Menschen nur so lala fanden. Das hat nichts mit dir zu tun, das hat einfach damit zu tun, dass sie das anders wahrnehmen. Das ist sozusagen schon mal die eine Größe, mit der ich rechnen muss. Und die zweite ist eben, das haben wir gerade schon vorsichtig angesprochen, rechne damit, dass Menschen, die deine sprühenden Gedanken so nicht verstehen können, dich kritisieren, ne, weil sie sozusagen das nicht verstehen, was da ist. Und das ist sozusagen auch eine der Tendenzen von Hochsensiblen. Das haben wir gerade angesprochen. Hochsensible Menschen reagieren auf Sinnesreize von außen besonders über. Sie können besonders ängstlich sein können. Sie sind empfänglich für Situationen, die ihnen Angst machen. Und sie sind empfänglich für Situationen, wo sie empathisch helfen wollen. Und das bedeutet, dass man da aufpassen muss. Ich werde als Hochsensibler nicht als Mensch kritisiert, ne, wenn das ein Publikum einer tut, sondern der tut das, weil er meine Gedanken nicht nachfolgen konnte. Und deswegen ist sozusagen die Gratwanderung für uns, wir als Hochsensible dürfen unsere tolle Wahrnehmungsfähigkeit und Geschichten so auszumalen natürlich mit einbringen, müssen aber mit allem berücksichtigen, den Empfängerhorizont, können das andere so verstehen. Und das habe ich jetzt für mich ganz konkret gemerkt. Ich wollte gerade Bücher schreiben, in denen ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, die verstehen nur noch 2% der Menschen.
So viel. Die besonders Sensiblen.
Nicht nur die Sensiblen, sondern die Hypersensiblen verstehen dann. Toll, aber pass auf, was damit passiert. Also die erste Maßnahme ist, sei wie du bist. Bringe deine Hochsensibilität, deine Wahrnehmungsfähigkeit mit rein, rechne aber damit, dass es nicht alle anderen verstehen, ne? Und rechne damit, dass sie dich kritisieren, nur deswegen, weil sie dich nicht verstanden haben. Und das hat nichts mit dir persönlich zu tun. Ja. Ich glaube, das sind so die wesentlichen Botschaften, die man damit rüberbringen kann. Und das ist so, ich kann für mich sagen, wir verwenden die Begriffe gleich nochmal ganz kurz. Also wir wollen jetzt keine große Gehirnkunde machen. Wir sind ja nicht bei Professor Roth und machen eine große Gehirnkunde. Aber es gibt im Gehirn zwei Zentren und eines davon ist die Amygdala. Kann man schon mal gehört haben. Die Amygdala ist sozusagen am Außenteil des Gehirns die Warnlampe. Die Warnlampe, die angeht, ne, wenn sozusagen was von außen passiert, wenn Reize kommen, wenn sozusagen Situationen Angst machen können, wenn Reize von außen kommen, dann reagiert die ganz stark. Ne? Und diese Amygdala tendiert dazu, eben sozusagen dieses schnell eingeschüchtert zu sein, aber eben auch unglaublich empathisch hilfsbereit zu sein. Und das ist sozusagen die Herausforderung, die dann Hochsensible haben. Ja, aber ich war doch jetzt so hilfsbereit und wollte dir eine tolle Botschaft rüberbringen. Warum versteht er das denn nicht? Das ist, glaube ich, ganz wesentlich zu erkennen, dass sie das nicht tun, weil sie dich blöd finden, sondern weil sie nicht anders wahrnehmen können.
Mhm. Weil die Wahrnehmung eine andere ist. Ich bin gerade noch mal bei der Bühnensituation. Du hast vorhin gesagt, also auf jeden Fall, das Thema Erwartungen war das Thema bei dir. Ne? Nicht erwarten, dass jetzt 100% der Menschen komplett ausflippen von deinem Vortrag, wobei natürlich du es trotzdem schaffen kannst, auch 100% zu erreichen. Also ich wollte da auch sagen, grundsätzlich sind gerade die Menschen, die mit der linken Gehirnhälfte denken und wahrnehmen, die Menschen ja auch zu begeistern, nur durch andere Mittel vielleicht, mehr Fakten, Daten, Zahlen basiert. Und wenn du so einen Vortrag so gestaltest, dass du vielleicht bewusst versuchst, die 100% mitzunehmen, dann baust du vielleicht, und nicht vielleicht, sondern dann baust du am liebsten, am besten beide Bestandteile mit ein in so einer Rede. Ne? Dass man sowohl die Story, wie du gerade gesagt hast, um die Spannung zu erzeugen und die emotional mitzunehmen, als auch die Analytiker mit ihren Daten Fakten belieferst, mit den Informationen, um wirklich alle im Raum mitzunehmen. Natürlich kannst du nicht alle mitnehmen, nie 100%, aber 5% sind immer dabei oder 3, 4, die nicht mitkommen oder einfach sich ablenken. Aber dadurch könnte man vielleicht gerade im Inhalt der Rede oder des Vortrags, der Präsentation etwas machen, um so viele wie möglich mitzunehmen.
Das ist sehr, sehr, sehr gut, dass du es ansprichst. Das ist auch etwas, was ich aus Erfahrung mitgenommen habe. Also ich will sie nicht abwerten. Wir versuchen es möglichst neutral zu sagen. Ne? Aber eine analytisch nur mit Fakten vorgetragene PowerPoint-Präsentation erreicht die Menschen nicht, weil sie die Menschen gefühlsmäßig nicht erreicht. Sondern du kannst Dinge merken, Fakten sind alle gut und richtig. Du kannst sie im Gehirn da oben aber nur vernetzen, wenn du sie mit Bildern verbringst und wenn du sie gefühlsmäßig integrierst. So. Und die Menschen auf der rechten Gehirnhälfte tendieren dazu, übersprühend mit Geschichten erzählen zu können und Metaphern. Und denen reicht das dann schon aus, ne? Weil sie sozusagen, ich kann mit der Metapher so viel verbinden, dass ich mir das nicht noch erklären muss. So. Jetzt ist aber das, was du gesagt hast, genau richtig. Das sagen auch alle, die Menschen dabei helfen wollen, wie man eine gute Rede hält. Natürlich geht es darum, Geschichten zu erzählen. Natürlich geht es darum, die Botschaft mit einer möglichst persönlichen Geschichte überzubringen. Aber die auf der linken Gehirnhälfte brauchen zu deiner sprühenden Geschichte unbedingt die faktengestützte Untermauerung. Ne? Ne? Also wenn du denen eine Story erzählst, dann muss für die ein Teil mit dran sein, den die intellektuell nachvollziehen können. Weil die wollen dann einfach, du kannst mir jetzt viel erzählen mit deiner Geschichte. Warum ist denn das so? Und wenn du dann nur erzählen kannst, ja, ist eine schöne Geschichte, hast du die verloren. Ne? Und das Interessante ist, dass du eben auch die Menschen, die tendenziell mit der linken Gehirnhälfte und so analytisch wahrnehmen, mit einer solchen Geschichte, wenn du sie denn faktenbasiert einordnest, viel mehr erreichen kannst, als wenn du nur eine ganz normale faktenbasierte PowerPoint-Präsentation machst. Das tut denen auch gut. Die sind eigentlich eher dankbar, wenn sie mal eine andere Wahrnehmungsmöglichkeit mitbekommen, aber du musst sie eben integrieren, indem du deine schöne, sprühende Geschichte auch untermauerst.
Genau, eine Geschichte oder durch eine Geschichte können Gefühle hervorgerufen werden, aber auch mit Humor kann man solche, auch Analytiker kann man manchmal auch mit Humor packen, wenn man die gerade deren analytische Daten und Fakten und Zahlen auch humorig versucht darzustellen. Also ich glaube, da ist keiner abgeneigt, auf Humor springen, glaube ich, alle an. Und was ich noch erzählen wollte aus meinen Erfahrungen beim Sprechen vor Menschen oder auf der Bühne, das Thema Empfinden, Wahrnehmung und der Umgang damit. Also ich kann mich an die ersten Male meiner Bühnenauftritte erinnern und ich kann mich noch daran erinnern, wie ich fast 3 Monate vorher schon schlecht geschlafen habe. Und das ist nämlich das Besondere, nämlich 2 Wochen, 3 Wochen danach auch noch. Nicht, es ist jetzt vorbei, ich bin erleichtert. Da hängen halt viel, viel mehr Themen dran, nicht nur das Lampenfieber und die Angst vor diesem Tag. Das hat jeder, auch die Analytiker, auch die, die mit der linken Gehirnhälfte wahrnehmen, sondern es haben alle so diese Angst vor und Panik vor. Das, ich glaube, betrifft fast alle Menschen dieser Welt. Aber dieses danach und währenddessen noch anders zu fühlen, intensiver zu fühlen, weil du fühlst natürlich die Angst anders, du fühlst die Blicke der Menschen anders, du fühlst den Raum, du fühlst die Energie im Raum, du fühlst alles. Und danach, und das ist, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, da kannst du vielleicht mal auch von dir erzählen, wie es bei dir ist. Ich fühle auch die positiven Emotionen und die dürfen ja sein und das ist ja wirklich auch eine Stärke und ein super Skill, das darf man an der Stelle auch unterstreichen, dass wir das Leben auch anders spüren, intensiver. Ne? Genau. Also wir lachen intensiver, weinen dann vielleicht aber auch intensiver. Und gerade auch egal, ob Erfolg oder weniger Erfolg, wenn wir jetzt davon ausgehen, es war ein schöner, gelungener Auftritt, ja, vor Menschen, dann fühlst du es auf jeden Fall noch 2, 3 Wochen nach oder 3 Tage mal mindestens sehr, sehr intensiv, weil du alles nochmal komplett durch alle Gefühle jagst, die du hattest. Und jeder Blick, jedes Gespräch, jede Wahrnehmung, jeder Mensch, der da im Raum war, ja, nimmst du noch anders wahr, intensiver und nimmst denn überhaupt wahr? Ne? Jemand anders nimmt die Menschen vielleicht gar nicht alle wahr. Ich kann mich, entschuldige, an eine Veranstaltung erinnern, da waren 300 Menschen im Saal und ich kann mich heute noch, und das ist jetzt mal mindestens ein Jahr her, heute noch an die Gesichter der ersten Reihe erinnern. Ich kann mich heute noch an die Gesichter der ersten Reihe, das ist der Wahnsinn, ich habe absolut überhaupt keine Ahnung. Ich weiß heute teilweise noch, wie die zugehörig waren zu irgendwelchen Leuten, die mit mir auf der Bühne standen, weil ich danach mitbekommen habe, wer mit wem Fotos gemacht hat, wessen Kinder und wessen Frauen und wessen Ehemänner da auf der Bühne standen und und. Diese ganzen Verknüpfungen, diese ganzen Informationen, die eigentlich für mich jetzt in dem Fall nebensächlich sind, waren komplett parat, komplett greifbar. Die habe ich auch aufgenommen und hinterher auch noch wirklich tagelang verarbeitet. Wie ist das bei dir?
Ja, was du gerade ansprichst, ist die Kehrseite des was du beschilderst, ist, dass natürlich diese, wenn man mal so ausgeht, eine Veranstaltung ist jedenfalls in deiner Sicht in die Grütze gegangen, ne? Dann speicherst du das ja auch noch wochenlang. Dann kannst du das ja auch nicht abhaken und sagen, wo ist jetzt heute so gelaufen, morgen habe ich es vergessen. Genauso wie du sozusagen noch wochenlang auf Wolke 7 schweben kannst, wenn eine Veranstaltung aus deiner Sicht besonders gelungen ist, besonders viel Resonanz hat, wirkt das natürlich auch umgekehrt nach, wenn was gewesen ist. Und das ist das, was bei mir auch so ist. Und wir haben das schon mal angesprochen, mit dem Nachwirken, dass hochsensible Menschen einen unglaublich hohen Anspruch an sich selbst haben. Ne? Sozusagen, die gehen auf die Bühne und wollen die Punkte, sagen wir mal, in ihrem Konzept 1 bis 5 vorstellen. Jetzt stellen sie auf der Bühne aber nur 1, 3 und 4 vor. Und die anderen beiden haben sie weggelassen. Ne? Dann hat das im Publikum niemand gemerkt. Weil es war ja unsere eigene Vorstellung. Wir wollen da jetzt perfekt 1, 2, 3, 4, 5 rüberbringen, ne? Und haben jetzt 2 Punkte weggelassen. Und dann führt es für mich dazu, ich weiß nicht, wie das auch geht, dass ich mich dann hinterher selbst prügele. Ach, das ist aber doch total misslungen. Eigentlich wolltest du doch 2 und 5 auch noch. Jetzt hast du das nicht gemacht. Das ist doch bestimmt überhaupt nicht gelungen. Und überhaupt, du warst nicht gut genug in der Rede. Und dann kommt dein innerer Kritiker, der völlig zu Unrecht dich abwertet, weil du ja vergessen hast zu realisieren, die Leute waren ja begeistert. Es bist ja nur du selber, der die Ansprüche an sich stellst. Und genauso, ich kann das nachempfinden wie du, dass ich sozusagen, wenn ich reden, besonders wenn ich in einem besonderen Ambiente gewesen bin, wo ich dann viel, ich will nicht sagen Beifall, aber im Sinne von Bestätigung bekommen habe, dass ich diese Situation speichere, aber eben über meine überempfindliche Reaktion es auch viel zu persönlich nehme, wenn ich kritisiert worden bin oder wenn eine Veranstaltung vielleicht tatsächlich nicht gut ist. Es ist ja nicht nur so, dass manche Veranstaltungen laufen ja nicht nur schlecht, weil ich mir das vorgestellt habe, sie sind wirklich schlecht. Da sind Dinge, die waren nicht in Ordnung. So. Und dann ist es eben schwierig und muss man für sich Strategien finden. Ich glaube schon mal, eine Strategie ist, sich dessen überhaupt bewusst zu werden. Also ich glaube, viele Menschen können schon viel über sich lernen und mitnehmen, wenn sie sich dessen bewusst werden, was sie hier gerade sagen. Und das Bewusstsein, das ist bei aller persönlichen Entwicklung, ist das Bewusstsein einer Situation die erste Stufe, um was verändern zu können. Jemand kann mir von außen sagen, ich muss morgen dies und das und jenes tun. Wenn ich mir dessen nicht bewusst werde, ne, dass ich das machen will, dass es so ist, wird die Veränderung nicht sein. Also insofern kann ich das voll teilen, was du sagst. Also geht als Hochsensible nicht so hyperkritisch mit euch um, indem ihr glaubt, alles rüberbringen zu müssen. Bestraft euch nicht selbst innerlich, wenn in eurer Vorstellung ihr nicht alles erzählt habt, sondern das ist dann gut gewesen, ne? Und realisiert, dass es in unserer Persönlichkeit liegt, die guten Gefühle länger zu speichern, aber auch die schlechten. Und wenn ich schlechte Gefühle habe, dann kann ich dem auch gegensteuern. Ich bin dem ja nicht hilflos ausgeliefert. Ich wache ja nicht morgens auf mit, oh, scheiße, so ein gebrauchter Tag, alles Mist heute. Ich fühle mich jetzt total schlecht. Das kann ich realisieren, dass es so ist, aber dann kann ich ja da auch eingreifen. Und ich glaube, im Nachhinein sollten wir dann nach so einer Rede eingreifen und eben über das Bewusstsein dann einfach einen Cut machen. Ja, ist jetzt so gelaufen. Punkt.
Ganz genau. Ja. Also genau, bewusst werden, also wäre jetzt auch mein erster Punkt auf jeden Fall über die Tatsache, dass, also grundsätzlich, wenn alles, was wir bis dato gesagt haben, wenn du da draußen da sitzt und denkst, oh, bei mir ist es auch so, oh, ich bin auch so, dann könnte es eventuell sein, dass auch du jemand bist, der ja hochsensible Anteile an dir hat und da gerne mal reingucken und reinspüren oder auch so Tests machen. Es gibt da draußen im Internet tausende von Tests mittlerweile, die man machen kann. Für dich, deine Kinder, deine Ehemänner, wie auch immer. Genau, bewusst werden darüber, was trifft das auf mich zu und bei welchen Sinnen habe ich vielleicht so diese Hochsensibilität stärker ausgeprägt. Zum Beispiel ist das eher Lärm, ist das eher Hören, eher Sehen, eher Fühlen, eher Tasten und so weiter. Das ist das Erste, was ich auch den Leuten so an die Hand geben würde. Dann vielleicht für die analytischen Leute, die uns gerade zuhören, vielleicht noch ein paar Zahlen und Daten und Fakten. Wir haben gesagt, 15-20%, das ist mein Stand der Dinge, ja, ich weiß nicht, vielleicht, ja, und du, genau, du nickst, 15-20% Deutschlands oder weltweit?
Ich glaube, da sind die Deutschen keine Besonderheit. Wir haben ja Forschung gesehen, die sich mit Deutschland beschäftigen, aber es gibt auch zu dem Thema ja ganz viele Bücher aus dem angloamerikanischen Raum, da wird das auch
genau.
So sein, ja.
Also genau, 15-20%, das ist genau auch mein Stand der Menschheit, ist betroffen. Also betroffen klingt so negativ, aber es ist auch da an der Stelle ganz wichtig zu sagen, es ist keine Diagnose, keine Krankheit, das ist ein Persönlichkeitsmerkmal, sogar eine Charaktereigenschaft, wenn man so das sehen möchte. Es ist keine Krankheit, so, das ist ganz wichtig. So, und dann, und das war wichtig, deswegen auch dieser Konflikt, da kommen wir gleich nochmal kurz darauf zu sprechen, Jochen und ich, was mir wichtig war und was Jochen auch vielleicht auch noch wichtig war, auch hier an der Stelle zu erwähnen, weil ich automatisch davon ausgegangen bin, als wir mit dem Thema gestartet sind, natürlich sind viel, viel mehr Frauen davon in Anführungszeichen betroffen, weil Frauen ja mehr fühlen und grundsätzlich auch von ihrem Naturell aus empathischer sind und was weiß ich. Und das haben wir jetzt, müssen wir jetzt nicht leider, sondern müssen wir korrigieren an der Stelle. Da haben wir jetzt recherchiert und herausgefunden, Jochen, dass
50% der Menschen sind weiblich hochsensibel, 50% sind männlich hochsensibel.
Ja.
Es gibt nur, und dann insofern haben wir hatten gerade einen Konflikt, weil ich hatte die Wahrnehmung, dass nur Frauen sich mit dem Thema hochsensibel beschäftigen. Und da hast du natürlich gleich sofort dagegen argumentiert, Jochen, das ist dein Thema, Frauen ist nicht so. Es ist aber tatsächlich so, dass sich mehr Frauen mit dem Thema beschäftigen als Männer. Ich will jetzt gar nicht pauschal sagen, dass es nur Frauen sind und nicht Männer. Aber es beschäftigen sich tendenziell mehr Frauen damit. Aber wie gesagt, wie wir gerade gesagt haben, nicht weil mehr Frauen hochsensibel sind als Männer, sondern weil Frauen eben, das hatten wir auch schon mal irgendwann angesprochen, über ihre Sozialisation und über ihre Fähigkeit, Gefühlen und ihrer Sensibilität näher sind als Männer. Das heißt also, ne, Frauen spüren mehr, nehmen mehr wahr und deswegen sind sie zum Thema hochsensibel auch kompetente Ansprechpartner, weil sie eben sozusagen über sich selbst reden und auch die Fähigkeit haben, das dann rüberzubringen. Und das ist bei Männern eher weniger ausgeprägt. Also es gibt weder gut noch falsch, sondern 50% Männer, 50% Frauen. Das sind ungefähr 15-20% der Bevölkerung, die das so sind. Und es gibt sogar, ich will jetzt gar nicht den großen wissenschaftlichen alten weißen Mann spielen, es gibt sogar eine evolutionäre Begründung dafür, warum das so ist. Weil es macht einfach überlebensmäßig Sinn, wenn es in einer Population 20% Menschen gibt, die sensibler für Gefahren sind als andere. Also wenn man sich jetzt mal so vorstellt, 10 Menschen sitzen in der Steinzeit irgendwo um das Feuer rum, ne? Und 2% davon hören aber, realisieren aber im Hintergrund, da kratzt jetzt der Bär um die Ecke. Dann macht es schon Sinn, dass ein Teil der Population sensibler ist als die anderen, ne? Um sozusagen auch das Überleben der anderen mitzusichern. Das fand ich mal eine sehr interessante Begründung, die ich gefunden habe. Und die einfach nur dafür sorgt. Ja, manche haben in der Lotterie des Lebens haben sie den Preis hochsensibel gewonnen und andere nicht. Aber das ist kein Nachteil.
Hm. Das ist jetzt auch mal schön, genau, dass auch für mich jetzt diese Erkenntnis stimmt. Evolutionär macht das Sinn, auch für die Popularität, also in der Gesellschaft, wenn wir in die moderne Zeit zurückreisen oder hier hinreisen, auch mal zu sagen, es ist nicht nur irgendeine Besonderheit und vielleicht tatsächlich eine Diagnose, die uns in allem eher Hürden stellt, sondern im Gegenteil als Vorteil, als Stärke zu sehen, nicht nur für sich selbst, weil wir haben ja gerade erklärt, wir spüren intensiver und das kann ja auch schön sein. Das heißt, wir erleben schöne Dinge schöner, die schlecht natürlich schlechter oder negativer und schrecklicher. Aber jetzt auch für den anderen, für das Gegenüber, für die Gesellschaft können wir auch in unsere Rolle spielen, unsere wichtige Rolle, warum die Evolution sich das überhaupt ausgedacht hat, dass wir da sind. Ja, dass wir nicht ängstlicher sind, aber die Gefahren eher erkennen ja, und den anderen in so einer Situation eventuell mitteilen
können. Da könnten wir jetzt natürlich jetzt für die Gesamtgesellschaft ein so ein kleines Plädoyer darauf machen, dass die Gesellschaft die von ihr so beschimpften Querdenker und Andersdenkenden nicht abwertet, sondern eher wertschätzt. Ne? Weil sozusagen 80% der Menschen lassen sich mit einfachen Erklärungen überzeugen und die anderen 20% denken da eben ein wenig weiter. Und die Tendenz in unserer Gesellschaft ist ja, das wollen wir jetzt gar nicht ausmachen, so gespalten, dass diejenigen, die anders denken, ja abgewertet werden. Statt zu sagen, guck mal, da erzählt einer zu dem Narrativ, was die Regierung mir gerade erzählt, auch ein paar andere Punkte, die ich nicht berücksichtigt habe, die ich nicht berücksichtigen konnte, die der aber berücksichtigt konnte. Insofern ist es heute fast sozusagen.
Jetzt müssen wir aufpassen, dass die Hochsensiblen nicht in irgendeine Ecke schieben.
Nein, da will ich jetzt auch nicht aufpassen.
Sondern
das erklärt auch ein wenig gerade die gesellschaftliche Situation, erklärt es, dass eben Menschen, die anders denken, leicht abgewertet werden. Obwohl sie eigentlich ein Schatz sind, weil sie eben, ne, wie ich gerade gesagt, ne, die zwei Leute, die am Lagerfeuer den Bären im Hintergrund hören, die sind schon gut.
Ja, genau. Auf jeden Fall. Also Punkt 1, bewusst sich darüber bewusst werden, was hast du, also was fühlst du und vielleicht ist das Thema Hochsensibilität. Das zweite habe ich jetzt rausgehört, beziehungsweise fasse ich zusammen, ist dieses nicht nur akzeptieren, dass ich es habe, sondern es als Stärke werten, vielleicht als wirklich als einen eigenen Superskill und sagen, wow, ich habe diese Fähigkeiten und jemand anders mir gegenüber nicht und vielleicht kann ich dem anderen auch noch auf seinem Weg irgendwie helfen, genauso wie derjenige mit seiner analytischen Art und Weise zu denken mir manchmal helfen kann, meinen roten Faden zu behalten und nicht ständig links und rechts und mich zu verirren. So. Drittens, also ich habe jetzt gerade einen Tipp, vielleicht kannst du auch noch viertens daraus machen, aber drittens, jetzt nochmal zurück zur Bühne und dieses vor Menschen sprechen, was mir wichtig ist an der Stelle zu sagen, auch die Hochsensiblen oder überhaupt, das gilt für alle, die irgendwann in der Lage sind oder in der Situation sind, vor Menschen sprechen zu müssen, zu wollen, zu dürfen, Übung macht den Meister, auch da. Auch die Gefühle lassen sich irgendwann, auch das heftigste Gefühl lässt sich regulieren, wenn sich das wiederholt. Du nickst auch, du stimmst mir zu. Das bedeutet, wenn du immer wieder dich in solche Situationen begibst und lernst wie ein Muskel, trainierst du auch diese Gefühle nicht zu unterdrücken, sondern zu regulieren. Das ist ein entscheidender Unterschied, so dass du immer noch einen gesunden Schlaf hast, davor und danach, das ist ja wichtig, weil sonst könnten wir wirklich nicht so viel, so oft performen wie die Nicht-Hochsensiblen, das wäre schade, wenn wir da benachteiligt wären, sondern wirklich sich immer wieder in die Situation bewusst reinbringen, daraus eine Stärke entwickeln, eine Routine entwickeln und wirklich den Muskel, also diesen Gefühlsmuskel zu stärken.
Ganz wunderbar. Also Botschaften, Hochsensibilität als ein Schatz anerkennen, Menschen sind so, wie sie sind. Das ist einmal die Bewusstwerdung, wir sind so. Menschen tendieren dann dazu, sehr sprühend, metaphermäßig Dinge zu erzählen und sprühend darstellen. Das ist erlaubt. Das entspricht der Persönlichkeit. Berücksichtige aber Folgendes, dass es im Publikum 80% der Menschen gibt, die das so nicht so unbedingt nachvollziehen können. Die musst du abholen, indem du sie intellektuell und Fakten, Daten faktenmäßig mit einbindest. Dann hast du die auf deiner Seite. Dann musst du als Hochsensibler immer noch damit rechnen, dass die Menschen dich nicht verstehen und kritisieren. Das ist sozusagen diese Erwartung, der bist du ausgesetzt. Und das Wichtige ist eben das, was du jetzt gerade gesagt hast, da bedeutet es für dich persönlich zu lernen, mit dieser Kritik anders umzugehen. Also die dann nicht so persönlich zu nehmen, sondern einfach zu erklären, da kommt sie her. Das heißt, das kann ich für mich innerlich verändern. Was ich aber für mich gemerkt habe, was ich innerlich nicht verändern kann, und das ist dann auch erlaubt, ist, dass es mich in meinem Vortrag stört, wenn in der ersten Reihe zwei Leute reden und meinen Fokus ablenken. Dann ist es erlaubt, als Hochsensibler nicht auszurasten, aber freundlich zu sagen, ne? Oder auf dem Motto, könnt ihr nicht endlich mal die Schnauze halten, ich kann mich überhaupt nicht konzentrieren hier. Sondern, dass es dann darum geht, auch zu sagen, ja, ganz freundlich zu sagen, ich möchte gerne hier die volle Aufmerksamkeit haben, bitte unterhalten Sie sich später. Das ist dann auch erlaubt. Das heißt, das ist zum Beispiel eine Sache, die ich mir nicht abtrainieren kann. Und das ist auch das, was ich interessanterweise merke ich dann, ich hatte mal so eine Begebenheit, da war ich mit einem Freund in der Havana Lounge, ne? Und ich wollte mich mit dem unterhalten und im Hintergrund hat einer mit dem Handy so laut telefoniert, dass ich das nicht ausblende. konnte. Mhm. Ne? Ich konnte das nicht ausblenden. Aber das Interessante war, dass ich, als ich einen freundlichen Modus gefunden hatte, ihn darauf hinzuweisen, war der dankbar darüber, weil er es gar nicht gemerkt hat, wie sehr er mit dem anderen stört. Ne? Und dann ging es auf einmal, dass er zum Telefonieren in so eine Telefonzelle gegangen ist. Also es ist auch sozusagen vielleicht sogar gut, manchen Menschen mal zu sagen, guck mal, wie das wirkt, was du da gerade tust.
Das war in dem Fall so der kratzende Bär.
Ja, genau, der kratzende Bär. War der,
übersetzt in unsere Zeit.
Das war der kratzende Bär, dass ich einfach merke, wenn du so mein Freund gegenüber, ich unterhalte mit dem und im Hintergrund ist ein extrem lauter Geräuschpegel mit einem fremden Handy, dann ist es erlaubt zu sagen, freundlich zu sagen, das stört mich, würden Sie bitte damit aufhören. Aber die Betonung liegt eben auf freundlich und nicht auf sozusagen so lange zu warten, bis es knallt, ne? Also ich glaube, das sind schon ganz gute, hilfreiche Tipps, die wir jetzt geben können. Also alles andere kann man noch im Detail vertiefen, aber wenn man einmal die Grundüberzeugung versteht, wenn man einmal grundverstanden hat, dass es diese unterschiedlichen Menschentypen gibt, dann hat man schon sehr viel gewonnen.
Ganz genau. Gerne in dich hineinschauen und schauen, wo ist mein Zuhause, wo ist mein Gefühl zu Hause und warum, wieso, weshalb. Mhm. Ist manchmal, fühlt man so, wie man fühlt. Mhm. Und es liegt nicht daran, dass du falsch bist, sondern es liegt daran, dass du die Fähigkeit hast, anders zu fühlen, intensiver wahrzunehmen, als vielleicht dein Gegenüber, der dich gerade nicht versteht. Ne? Es hat eine Begründung und darüber reden und Konflikte, den wir heute Morgen einen kleinen Disput hatten, auch mal aus der Welt träumen. Das hatte Jochen gerade auch angesprochen, dass diese hochsensiblen Menschen auch dazu neigen, eher überreizt
zu reagieren. Genau, wir haben ein wunderbar wertschätzendes Klima des Miteinanderredens gefunden, im persönlichen Gespräch, auch in längeren Sprachnotizen, ne? Wenn dann aber so eine kurze, schnell abgehackte WhatsApp kommt mit einem Triggerpunkt, ne, dann führt es gleich zu einer Überreizung. Ich glaube, das war der Grund gerade. Thematisch komplett beieinander, haben eben nur über so eine kleine WhatsApp überreagiert. Genau. Und wenn ich jetzt noch sozusagen eine Botschaft aus unser hochsensiblen Mensch an die andere Seite machen kann.
Ja.
Ihr analytisch strukturierten PowerPoint-Menschen verliert mich komplett. Ich schalte bei einer analytisch allein auf Fakten basierten PowerPoint-Präsentation am besten noch im Areal 8 geschrieben mit 27 Punkten komplett ab. Ne? Das heißt, ihr Menschen mit eurer analytischen Seite habt mich auf der anderen Seite nur im Boot, wenn ich irgendwo auch gefühlsmäßig und mit Geschichten mit eingebunden werde, wenn ich irgendwo auch eine Metapher, auch einen Transfer machen kann, wofür das für mich persönlich gut ist. Das ist ja nicht nur, wir machen ja nicht nur Botschaften für die eine Seite, sondern auch für die andere. Also wenn ich als Hochsensibler die anderen mit ihrer Analytik mit einbinden muss, dann gilt das umgekehrt natürlich genauso.
Genauso, absolut, genau. Und ich glaube, da gibt es auch eine Abstufung, die haben wir jetzt gar nicht abgesprochen. Wir haben die Menschheit jetzt in 2080 geteilt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das dazwischen auch noch eine große Welt gibt. Da haben wir jetzt nicht analysiert und nicht recherchiert. Also wenn wir über die Hochsensibilität sprechen, dann gibt es zwischen analytisch und hochsensibel, vielleicht auch nur sensibel. Ja. Das darf man natürlich an der Stelle nicht vergessen. Und da gibt es sicherlich auch ganz, ganz viele gemeinsame Nenner dieser beiden Fronten oder dieser beiden Welten. Insofern letztendlich hast du, wenn du als hochsensibler Mensch auf der Bühne stehst, nicht nur 20% des Publikums, was dich versteht, sondern die Chance ist natürlich groß, dass da auch noch 40-50% weiterer gibt, die emotional davon ergriffen sind und was mitnehmen können, lachen, weinen und alle Gefühle fühlen natürlich auch, nur nicht so stark. So, das ist an der Stelle vielleicht auch wichtig zu sagen.
Genau, und das ist meine Lieblingsdefinition dazu ist immer, wenn man mit solchen Modellen beschäftigt, das sind Landkarten und Landkarte ist nicht die Welt. Also ne, sozusagen ich habe eine Landkarte von Deutschland, aber die Landkarte ist nicht Deutschland, sondern ich reise durch Deutschland körperlich und orientiere mich an einer Landkarte. Und Dinge, die man Menschen rüberbringen kann, kann man verständlich rüberbringen, wenn man sie in so eine gedankliche Landkarte bricht, weil dann habe ich ja ein Sortierkriterium. Ne? Aber die Landkarte ist nicht die Welt. Also wir können jetzt nicht sagen, es gibt strikt 20%, die sind so und 80%, die sind so, sondern jeder ist anders. Jeder hat von allen Teilen irgendetwas und findet sich in allen wieder. Ich glaube, das ist eine gute Botschaft. Jeder ist so, wie er ist, aber es hilft eben einfach, mit solchen Landkarten helfen, ne? Sich über bestimmte Dinge im Klaren zu sein. Ne?
Absolut. Ich danke dir, Jochen, für dieses tolle Gespräch. Ja. Am Ende des Gesprächs würde ich euch allen da draußen dieses wunderschöne Buch empfehlen, was Jochen schon durchstudiert hat und sich verinnerlicht. Und alle Fachbegriffe hat er natürlich auch schon parat und gerade auch teilweise auch erläutert und hat mir das netterweise geschenkt. Lieber Jochen, ich danke dir für dieses Geschenk. Das Buch trägt den Titel Ich denke zu viel, wie wir das Chaos im Kopf bändigen können von, jetzt musst du mir bitte bei der Aussprache
Céline
helfen.
Céline Petit-Collin, das ist eine Französin. Petit-Collin geschrieben.
Das ist genau eine französische Psychologin.
Heißt Céline Petit-Collin.
Christelle, nicht Céline, Christelle.
Ja, Christelle, ja.
Christelle, genau, Petit Colicala. Genau, ich verlinke dieses Buch in den Shownotes, weil Jochen ist ein großer Fan von diesem Buch. Ich habe es noch nicht komplett gelesen. Ich werde dieses Buch lesen. Ich habe auch noch andere Quellen und werde die vielleicht, genau, nicht vielleicht, sondern auch verlinken. Informiert euch, falls ihr weitere Fragen habt, Anmerkungen, vielleicht auch kritische. Wir können damit umgehen.
Genau.
Wir lernen. Wir werden nicht zusammenbrechen, heulend in der Ecke sitzen, sondern wir können mit aller Kritik umgehen. Schreibt uns sehr, sehr gerne, stellt uns Fragen. Wir freuen uns auf unsere nächste gemeinsame Folge, wahrscheinlich dann im nächsten Jahr. Ich danke dir, Jochen, für deine Zeit und eine wunderschöne Zeit für dich in Venedig, weil ich weiß, dass du gerade Koffer packst. Und wir sind schon ganz gespannt, was du nach deiner Venedig-Reise wieder Neues erzählst.
So dreht sich, der Kreis. Wir haben uns letztes Jahr im November kennengelernt, wo ich kurz vor Venedig war, haben den Podcast dann aufgenommen mit den Erlebnissen aus Venedig und jetzt stehe ich wieder davor, weil Venedig sowas wie meine heimliche Leidenschaft geworden ist und ich diesmal da die Gelegenheit habe, 3 Wochen zu verbringen und schauen wir mal, was dabei rauskommt.
Ja, ja, das ist ganz, ganz wundervoll. Ich wünsche dir eine wunderschöne Reise mit empathischen, schönen, netten Gesprächen und Begegnungen und ja.
Okay, danke.
In Italien.
Alles Gute auch für dich und für euch da draußen. Und sagen wir mal so, ich habe jetzt für mich das Selbstbewusstsein zu sagen, ich bin mir sehr sicher, dass wir einige hilfreiche Dinge heute erläutert haben.
Absolut, so sehe ich das auch. Ich danke dir.
Okay, gerne.
Mach's gut.
Okay, mach's gut.
Mach's gut. Tschüss. Tschüssi.
Hallo nochmal und vielen, vielen Dank, dass du bis zum Schluss geblieben bist. Ich hoffe, du fühlst dich jetzt ein Stückchen mutiger und klarer für deinen nächsten Schritt auf die Bühne deines Lebens. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast Bühne frei, schenke mir gerne 5 Sternchen und teile ihn mit einer Freundin oder einem Freund, die ebenfalls von dieser Reise profitieren könnten. Lasst uns diese wichtigen Botschaften in die Welt tragen. Sei gerne ein Teil davon. Und nun sage ich Danke und auf Wiederhören in meinem Podcast Bühne frei für Menschen, die auf der Bühne ihres Lebens stehen. Bis zum nächsten Mal. Deine Anna.